Nun soll das Thema Ehe und Familie uns in diesen drei Tagen beschäftigen. Zu diesem Thema wollen wir uns einige Gedanken machen. Zuerst stellen wir die Frage, was ist eine Ehe in Gottes Augen? Und dann, darauf wollen wir uns fragen, was kann die Ehe schützen? Und zum Dritten, wie kann gesundes Familienleben gefördert werden? Also zuerst die Frage, was ist eigentlich Ehe in Gottes Augen? Wir haben schon einiges gehört, es soll einiges hinzugefügt werden. Nach der Heiligen Schrift ist die Ehe etwas ganz Besonderes. In unserer heutigen Zeit wird sie bagatellisiert, wenn nicht gar abgeschafft. Aber nach der Heiligen Schrift ist dieses Zusammenleben etwas ganz Besonderes. Und deshalb werden Hochzeiten gefeiert. Weil die Ehe etwas Besonderes ist, feiert man den Beginn der Ehe, den Einstieg der Ehe. Hochzeiten sind ein Ereignis, in welchem man die Bedeutung der Ehe feiert. Man lebt nicht einfach so zusammen, man rutscht nicht in die Ehe hinein, so wie man vielleicht ins neue Jahr rutscht. Nein, es ist ein Ereignis, das ganz besonders gefeiert wird, weil es von großer Bedeutung ist, dass zwei Menschen beginnen zusammen zu leben. Die Bedeutung der Ehe wird dadurch groß, dass aus einer Ehe ein Mensch im Bilde Gottes entsteht. Und weil dieser Mensch so große Bedeutung hat, wie wir eben gehört haben, im Bilde Gottes geschaffen ist, deshalb ist das Zusammenkommen der Geschlechter von so hoher Bedeutung. Wie man in das Leben als Mann und Frau eingeht, daran zeigt sich, was man von einem solchen Zusammenleben hält. Wer einfach zusammen unter ein Dach kommt, der sagt damit, die Ehe ist für mich nicht wichtig. Und somit auch das Zusammenleben mit einem anderen. Und im Grunde wird dadurch der Mensch selbst missachtet und bagatellisiert. Warum ist die Ehe so bedeutsam? Wir haben es gehört in 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Er schuf ihn als Bild von sich selbst und er schuf ihn, um ein Bild von ihm zu sein. Mann und Frau jeweils sind ein Bild von Gott. Nicht nur der Mann, nicht nur die Frau, beide sind Bilder Gottes. Und dann ist ihr Zusammenleben ein Bild von Gott. Das heißt, Mann und Frau sind zusammen ein Bild von der Gemeinschaft in Gott. Und ihr Zusammenleben stellt dar, wie Gott mit sich selbst lebt, denn Gott ist ja eine Dreieinigkeit. In der Ehe bringt jedes dem anderen Freude, so wie Gott an sich selbst aneinander Freude hat. Der Vater am Sohn, der Sohn am Heiligen Geist, der Heilige Geist am Vater und am Sohn. Und jedes erfährt in dieser Gemeinschaft Freude. Das ist himmlische Gemeinschaft, die Gemeinschaft Gottes. Und diese Gemeinschaft entsteht zwischen Mann und Frau. Das heißt, die Ehe ist somit etwas Himmlisches. Die Ehe ist ein Stück Himmel auf Erde, wenn sie eine Ehe nach Gottes Augen ist, nach Gottes, so wie Gott es sich dachte. Weil die Ehe so bedeutsam ist, verleiht sie auch jedem Einzelnen Bedeutung. Weil die Ehe in Gottes Bild geschaffen ist, gewinnt man Bedeutung, wenn man in die Ehe steigt. Ledige Menschen leiden an Minderwertigkeitskomplexen. Menschen, die heiraten, gewinnen an Bedeutung. Sie fühlen sich bedeutsam, denn sie sind bedeutsam in den Augen des Partners und auch in den Augen anderer als Eheleute. In den Augen eines Ehepartners ist der andere Partner etwas ganz Besonderes. Zweitens, die Ehe ist eine Gnadengabe. Im Neuen Testament lesen wir, dass die Ehe für den Christen ein Geschenk ist. Im Alten Testament ist sie eine Stiftung, Erschöpfung. Im Neuen Testament ist sie eine Gnadengabe, ein ganz besonderes Geschenk. Gnadengaben in der Gemeinde Jesu sind Gaben des Heils. Gaben des Heils in Christus Jesus. Im Neuen Testament haben wir verschiedene Gnadengaben. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, dass das ewige Leben eine Gnadengabe ist. Und in 1. Korinther 7 lesen wir, dass auch die Ehe eine Gnadengabe ist. Sie ist eine Form des Lebens hier auf der Erde. Und obwohl das Heil uns gegeben ist als ein geistliches Heil, reicht es doch in unser Leben hinein. Es ist eine Gnadengabe, die zum Dienst gegeben wird. Denn alle Gnadengaben werden zum Dienst gegeben. Und auch die Ehe ist eine Gnadengabe zum Dienst. Einer lebt für den anderen, beide leben für andere Menschen. Alles dient zu Gottes Ehre. Die Ehe ist dazu geschaffen, wie eben gesagt, dass man nicht für sich selbst lebt in erster Linie. Wie gesagt, die Ehe ist eine Gnadengabe unter vielen. Eheleute dienen mit jeweiliger Gnadengabe einander in der Gnadengabe der Ehe. Die Ehe ist ein tägliches Geschenk, eine Gnadengabe gegeben fürs Leben, aber eine Gnadengabe, die täglich erneuert werden darf. Sie ist eine Gnadengabe, die allerdings auf Zeit gegeben ist, denn niemand von uns lebt auf ewig in dieser Welt. Solange wir leben, haben wir diese Gnadengabe. Wenn Gott einen aus der Ehe wegnimmt, dann wird die Ehe aufgelöst. Und der, der überlebt, bekommt eine neue Gnadengabe, die Gnadengabe des Ledigseins. Das ist eine Verheißung. Das heißt, wer ledig wird durch den Tod des Partners, der darf wissen, Gott schenkt Gnade für diesen neuen Weg. Das heißt, auch diese Gnadengabe kann ausgetauscht werden. Zum Dritten, die Ehe ist ein Bild einer künftigen Vereinigung. Paulus schreibt an die Korinther, er hätte sie dem Herrn Jesus verlobt. Eines Tages kommt die Hochzeit. Die Gemeinde Jesu ist heute, mit dem Herrn Jesus verlobt auf Bewährung. Und wer in dieser Bewährung treu bleibt, in dieser Verlobungszeit, der erfährt eines Tages die große Vermählung. Dazu lese ich aus der Offenbarung, Kapitel 19, die Verse 6 bis 9. Und ich hörte eine Stimme wie einer großen Volksmenge, und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen starker Donner, die sagte: Halleluja, weil der Herr Gott, der Machthaber über alles, als König geherrscht hat. Lasst uns froh sein und jubeln und ihm den Ruhm der Herrlichkeit geben, weil die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Da sehen wir etwas von der Bedeutung einer Hochzeit, einer Vermählung. Und seine Frau machte sich bereit. Und es wurde ihr gegeben, mit feinem, reinem und leuchtendem Linnen umgeben zu werden. Denn das feine Linnen ist die gerechten Handlungen der Heiligen. Und er sagt zu mir: Schreibe, selige sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen sind. Und er sagt zu mir: Diese sind die wahren Worte Gottes. Eines Tages gibt es eine Feier, in der die Beziehung der Gemeinde der Erlösten zu Jesus Christus besiegelt wird. Und das wird eine große Feier geben. Unsere Ehe ist ein Vorgeschmack von diesem großen Tag. Unsere Ehe darf etwas widerspiegeln von jener großen Feier, die auf uns zukommt. Wer diese Hoffnung hat, der gestaltet seine Ehe hier schon entsprechend. Zum Vierten. Die Bibel sagt uns, dass die Ehe etwas Gutes ist. Das ist natürlich schon angeklungen in dem, was wir schon gehört haben. Aber ich möchte an einiges Spezielles erinnern auf diesem Gebiet. In 1. Mose 2 lesen wir, Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Mit anderen Worten, wenn er eine Frau bekommt, dann ist das etwas Gutes. Im Neuen Testament lesen wir in 1. Korinther 7, Vers 7, dass auch der ledigen Stand etwas Gutes sein kann. Das heißt, im Blick auf das kommende Heil im Himmel, wo wir alle wie Engel sein werden und es gibt keine Ehe dort, schattet der ledigen Stand diesen Zustand schon vor. Insofern ist also der ledigen Stand ein Bild vom kommenden ledigen Stand der Erlösten im Himmel. Aber auf der anderen Seite, für das Leben dieser Welt, ist die Ehe gedacht, und für das Leben des Menschen ist sie als etwas Gutes für ihn gedacht. Nicht gut sei es, sagt Gott, wenn ein Mensch allein lebe. Wenn Gott das will, dann kann er natürlich den Ausgleich geben mit seiner Gegenwart. In Sprüche 18, Vers 22 lesen wir: Wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Das heißt, die Vermählung, die Ehe, ist etwas Gutes, weil eine Frau etwas Gutes ist für einen Mann. Interessant ist, wie Gott selbst beides in sich enthält, was wir in der Ehe haben. Als Gott den Menschen seinem Bilde schuf, schuf er ihn als Mann und Frau in seinem Bilde. Und das heißt, dass Gott beides in sich trägt. Er ist nicht nur männlich, sondern er ist weiblich, er hat weibliche Charaktereigenschaften. Wenn Paulus in 1. Korinther 11 sagt, dass der Mann in einem gewissen besonderen Sinne ein Abbild von Gott ist, dann ist das nur ein Aspekt in Gott. Der ganze Gott ist mehr als ein Mann, als ein männliches Wesen. Der ganze Gott ist beides, Vater und Mutter für Menschen und für seine Kinder. Das heißt, die Frau durfte auch im Bilde Gottes geschaffen werden, nicht nur der Mann. Jedes der Geschlechter ist als solches ein Bild von Gott. Somit gewinnt Gott Bedeutung für beide Seiten in der Ehe. Aber ich möchte jetzt einmal betonen, dass Gott auch die weibliche Seite in der Ehe darstellt. Gott ist zum Beispiel ein ästhetischer Gott. Wenn Männer alleine wohnen oder wenn ein Mann alleine wohnt, dann sieht man das bald an seiner Wohnung. Er hat nicht große Lust an der Ausgestaltung seiner Räume. Man kommt in die Räume und da ist vielleicht kein Bild an der Wand. Etwas Praktisches da, einige Geräte vielleicht und so weiter, ein Bett, ein Tisch, etwas zum Essen. Aber heiratet der Mann, dann gestaltet diese Wohnung sich sofort um. Dann ist Schönheit im Raum, etwas für das Auge. Wir wissen, die Frau hat ein Auge für das Schöne. Das hat sie von Gott, weil sie im Bilde Gottes geschaffen ist. Gott hat ein Auge für das Schöne. Das sehen wir in der Natur, die Gott geschaffen hat. Das sehen wir an der Stiftshütte, die er Israel vorschrieb. Das sehen wir daran, dass er die Frau schuf. Sie ist die Schönere in der Ehe, der schönere Teil. Und wir erfahren in der Heiligen Schrift, dass Gott auch häusliche Aufgaben übernimmt. Ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist, dass Gott wie eine Frau Mahlzeiten macht. Psalm 23. Du deckst mir einen Tisch in Gegenwart meiner Feinde. Gott deckt den Tisch. Er macht die Mahlzeit und bringt sie auf den Tisch. Gott wäscht. Titus 3, er hat uns gewaschen, als wir seine Kinder wurden. Gott bekleidet, macht Kleider, kleidet uns, so wie eine Mutter ihre Familie kleidet. Offenbarung 19, Vers 8 haben wir gelesen. Wir werden gekleidet in himmlischen Kleidern. Wussten Sie, dass Gott bügelt? In Epheser Kapitel 5 lesen wir davon. Er arbeitet an uns allen, damit wir keine Runzeln haben. Das braucht auch seine Wärme und deshalb die Schwierigkeiten und das Leiden im Leben, damit Gott die Runzeln und die Falten ausbügeln kann und glatt machen kann. Gott ist die wahre Hausfrau in seiner Gemeinde. Gott ordnet, wie eine Frau ihren Haushalt ordnet. So erfahren wir es in 1. Korinther 14. Gott ist ein Gott der Ordnung. Alles soll seinen Platz haben. Es soll aufgeräumt sein in unserem Leben. Gott sorgt und liebt, hören wir vom Apostel Petrus. Gott dient, wie eine Frau dient in ihrer Familie. Gott tröstet, wie keine Mutter trösten kann, da er ist die größte Mutter. Gott vergisst seine Kinder nie, wie eine Mutter normalerweise ihre Kinder nicht vergisst. Und sollte sie ihre Kinder vergessen, was heute vermehrt wohl vorkommt, er vergisst nie, er ist die rechte Mutter. So ist also die Ehe etwas Gutes, weil Gott in seinem Wesen schon nach seinem Wesen etwas hineingelegt hat von seinem Wesen in die Ehe hinein. Deshalb nennt Gott auch eine Frau die Lust oder das Verlangen, das Begehren der Augen, weil sie etwas Angenehmes ist, etwas Gutes ist. Und deshalb schreibt auch der Hebräerschreiber in Hebräer Kapitel 13, Vers 4, ehrenhaft ist die Ehe bei allen. Sie ist nicht zu verpönen, sie ist nicht gering zu achten, sie ist zu feiern, sie ist in Ehren zu halten, nicht nur auf der Hochzeit, sondern bis ans Ende des Zusammenlebens. Im ersten Timotheusbrief lesen wir davon, dass die Zeit kommt, sagt Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus, wenn Menschen zu heiraten verbieten werden. Das ist gekommen, schon einige Jahre nachdem die Gemeinde entstand. Irrlehre kam auf und Paulus nennt es etwas Böses, etwas Irriges, ja, es ist geradezu etwas Teuflisches, vom Feind Gottes, der die Ehe eingesetzt hat, wenn man zu heiraten verbietet. Das Evangelium kennt dieses nicht. Und man darf auch Paulus, der unverheiratet war und der den ledigen Stand von Gott aus auch hochhält, nicht sagen, dass er ein Frauenfeind war. Im Gegenteil, er sagt, die meisten Leute heiraten. Und Frauen sollen normalerweise heiraten, sagt er. Auch Männer heiraten normalerweise. Er sagt nur, dass es vorkommen kann, wie es schon Jesus gesagt hatte in Matthäus 19, dass im Evangelium, im Raum des Evangeliums, es so kommen kann, dass Gott einige Menschen so führt, dass sie nicht heiraten, dass das eine besondere Führung für sie ist. Heiraten zu verbieten, gehört auch nach dem Evangelium zum Bösen. Also, die Schrift will es sehr deutlich machen, dass die Ehe etwas Gutes ist. Zum Fünften. Die biblische Ehe ist ein ursprünglicher Gedanke Gottes. Es war Gott, der sich die Ehe ausgedacht hat. Es war Gott, der den Menschen von vornherein für die Ehe schuf als geschlechtlich. Als er den Menschen als solchen in seinem Bilde schuf, dann schuf er diesen Menschen Einzahl als Mehrzahl, als geschlechtlich, männlich und weiblich. Dieser Gedanke war bei Gott vorhanden. Die Ehe ist also Gottes Gedanke und nicht eines Menschen Gedanken. Und es steht nicht dem Menschen zu, über diesen Stand zu befinden. Das heißt, es steht dem Staat, weder dem Staat noch dem einzelnen Menschen zu entscheiden, ob geheiratet wird oder nicht. Es muss geheiratet werden, das heißt, es muss mit der Ehe gerechnet werden. Sie muss als eine Institution, als eine Verordnung unter Menschen beibehalten werden. Und kein Staat hat ein Recht, sie abzuschaffen. Sechstens, bei der biblischen Ehe geht es um eine Eheschließung. Dieses ist bestritten worden, auch von Christen. Aber das müssen wir festhalten. Es gibt sehr deutliche Hinweise aus der Heiligen Schrift, dass die Ehe mit einer Eheschließung, formalen Eheschließung beginnt. Die Ehe beginnt nicht erst mit dem Beischlaf. Und sie ist eigentlich auch nicht vollendet mit dem Beischlaf. Ich hörte von einem Fall in der Schweiz, wo eine Ehe nicht vollendet wurde. Die Frau hatte von daher großen Kummer, weil sie ihren Mann liebte, aber er war merkwürdig und enthielt sich ihr. Und dann hat man, dieses war im Rahmen einer Gemeinde, die biblisch sein wollte, dann wurde die Ehe aufgelöst, weil sie noch nicht vollendet worden war. So sagte man. Man meinte daher, ein Recht zu haben. Eigentlich ist das ein unbiblischer Weg, denn der Beischlaf ist etwas, das auf der Eheschließung folgt, aber er gehört zwar zur Ehe, aber man darf nicht sagen, dass darin die Ehe vollendet würde oder dass die Ehe darin bestehen würde. Auch ein Beischlaf vor der Eheschließung verpflichtet nicht notwendigerweise zur Heirat. Das zeigt uns auch die Heilige Schrift an einigen Stellen. Die Schrift sagt, wenn der Vater es verbietet, dass die Tochter heiratet, das ist nicht in Ordnung, dann müssen die zwei nicht heiraten, sagt Gott. Oder wenn der eine ungläubig ist und der andere gläubig, dürfen sie nicht heiraten, auch wenn sie zusammengeschlafen haben. Denn Gott verbietet es, dass ein Gläubiger sich mit einem Ungläubigen vermählt. Daran lernen wir, dass der Beischlaf nicht eheschließende Bedeutung hat. Er ist die Folge der Eheschließung, aber die Eheschließung besteht nicht im Beischlaf. Das ist eine sehr wichtige Betonung. Die Eheschließung ist also etwas Formales, das noch getrennt vom Beischlaf vorkommen muss, wenn die Eheschließung eine gültige sein soll. Wir lesen davon in 1. Mose 2 und da möchte ich einige Verse lesen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus der Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebende Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch einem jeglichen Vieh und Vogel und allen Tieren des Feldes Namen. Aber, merken wir uns, für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Es geht nicht nur um Beischlaf. Es geht um mehr als das. Es geht um eine Gemeinschaft, eine ständige Gehilfin und einem Helfer. Er hilft ihr, sie hilft ihm. Eine Lebensgemeinschaft, nicht nur um einen Beischlaf. Und es geht um Entsprechung. Unter den Tieren wurde nichts gefunden, das dem Menschen entsprochen hätte. Es gibt Verwandtschaft zwischen Tier und Mensch. Aber das Entscheidende am Menschen ist nicht das, was er mit dem Tier gemeinsam hat, sondern das, was er mit Gott gemeinsam hat, das Bild Gottes an ihm. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss deren Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau und brachte sie zu ihm. Da sagte der Mensch, das ist nun einmal Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen. Denn sie ist dem Manne entnommen. Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, dass sie zu einem Fleisch werden. Merken wir hier Vers 24. Darum, weil die zwei gleichen Wesen sind, wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Die zwei Aussagen ergänzen sich. Wenn ein Mann seiner Frau anhangen soll, muss er Vater und Mutter verlassen. Er kann nicht beides tun. Weiter ein Sohn im Hause sein und unter dieser Obhut leben und auch mit einer Frau leben. Das sind zwei Hausgemeinschaften hinfort. Und bevor sie zu einem Fleisch werden, kommt das Anhangen. Damit wird die Eheschließung angedeutet. Das heißt, bevor das Zusammenleben kommt, kommt die Eheschließung, die Zusammenführung. Gott führte sie zu ihm und der Mensch hangt an seiner Frau und sie werden verheiratet. Und erst nachdem kommt das, was dann zur Eheschließung oder zur Ehe gehört. Das heißt, schon hier am Anfang der Menschengeschichte haben wir die Eheschließung verordnet. Eine weitere Stelle haben wir in Johannes Kapitel 4 im Neuen Testament. Johannes Kapitel 4. Dort ist die Erzählung von der Begegnung Jesu mit der samaritischen Frau. Vers 16. Jesus sagt zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sagte: Ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, der sechste, ist nicht dein Mann. Sie lebt mit einem, wie wenn er ihr Mann wäre. Aber er ist nicht ihr Mann, weil sie nicht mit ihm verheiratet ist. Jesus macht einen Unterschied zwischen Eheschließung, Ehe als solcher, und dem Beischlaf. Das genügt nicht, um verheiratet zu sein. Ich hörte von einem Fall, wo eine Frau, die zusammen mit einem Mann lebte oder immer noch lebt wohl, sich bekehrt hatte, ihr Mann blieb ungläubig. Sie hatten Kinder zusammen, sie lebten wie eine Familie und sie wurde getauft von einer Gemeinde, wurde aufgenommen in die Gemeinde. Man wollte also die Ehe gleichsam oder die Familie gleichsam intakt halten. Ich sprach mit einem leitenden Bruder aus dieser Gemeinde und stellte ihm die Frage: Wie lange muss eine Frau mit einem Mann zusammenleben, damit sie als seine Ehefrau erachtet wird? Einen Tag, und er wusste schon bald, wohin ich wollte. Ein Jahr, zwei Jahre, in diesem Fall dürfen es etwa 15 Jahre gewesen sein, dass sie zusammen lebten und sie wurden jetzt als Eheleute praktisch betrachtet. Sie ist aufgenommen worden in der Gemeinde, aber nach der Heiligen Schrift lebt sie in ständigem Ehebruch. Wir Menschen haben manchmal nicht den Mut, die Konsequenzen zu ziehen. Aber wer hat diese Konsequenzen geschaffen? Die Konsequenzen der Sünde. Das hat der Mensch getan. Nicht Gott hat die Kinder geschaffen. Die Menschen haben sie hervorgerufen. Und wenn es schwer ist, für diese Frau mit ihren Kindern den Mann zu verlassen, dann ist es schwer, weil das die Folgen der Sünde sind. Aber das ist nicht Gottes Schuld, wenn er jetzt Heiligung verlangt und eine Zäsur in diesem Missverhältnis. Egal wie lange jemand zusammen mit einem anderen gelebt hat, wenn er sich bekehrt, hat er diese Beziehung aufzulösen. Wenn es Gott gefallen kann, dass die zwei sich verheiraten, dann sollen sie sich enthalten, bis sie heiraten. Ist aber der eine ungläubig, dann kommt es nicht in Frage, dass sie heiraten, auch wenn sie zusammen gelebt haben. Also, das sind sehr ernste Fragen, die mit der Ehe zusammenhängen. Jesus sagt, Eheschließung ist noch etwas anderes als einfach zusammenleben. Wir haben im Alten wie im Neuen Testament viele Beispiele davon, dass es dem Wort Gottes wohlgefällt, wenn eine Hochzeit gefeiert wird, das heißt eine formale Eheschließung stattfindet, bevor man zusammenkommt und zusammenlebt. In Israel zur Zeit Jesu war es folgendermaßen Sitte, dass zuerst eine Verlobung gefeiert wurde, aber nicht eine Verlobung, wie man sie vielleicht hier in diesen Zonen kennt, sondern diese Verlobung hatte rechtlichen Stand. Sie war rechtlich anerkannt und die zwei galten vor dem Gesetz als Eheleute, nur nicht in dem Sinne, dass sie zusammenziehen durften. Es gab dann einige Monate, etwa ein Jahr vielleicht, Zeit, sich vorzubereiten auf die Ehe. Und wenn auch sie jetzt rechtlich zusammengehörten und nicht geschieden werden durften, wenn sie auseinandergehen mussten aus irgendeinem Grund, jemand beanstandete diese Vermählung, dann musste die Ehe geschieden werden, rechtlich. Also es war eine sehr ernste Angelegenheit. Aber die zwei haben keineswegs intimen Kontakt miteinander gehabt. Sie enthielten sich. Das ist ein gutes Bild von der Gemeinde, wie sie heute geografisch getrennt ist von ihrem Herrn im Himmel und doch Gemeinschaft mit ihm hat. Wir sind vermählt mit ihm, aber wir sind noch nicht in einem anderen Sinne verheiratet, wie das in Offenbarung erzählt wird. Siebtens, Ehe ist eine Einheit in Mehrzähligkeit. Wir stießen bereits auf dieses in 1. Mose 1. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn mehrzählig, den Menschen und seine Frau, weil Gott mehrzählig ist. Die Theologen und viele Bibelleser haben sich gefragt, was bedeutet das Wir in 1. Mose Kapitel 1? Lasst uns Menschen machen. Dieses Wir, dieses Uns, diese Mehrzahl, was hat das zu bedeuten? An einigen Stellen, wenigen Stellen, gebraucht Gott die Mehrzahl von sich. Das hat eine sehr wichtige Bedeutung. Denn Gott ist jetzt dabei, die Ehe zu schaffen. Und gerade in dieser Verbindung spricht er von sich selbst als einem mehrzähligen Gott. So wie Gott eines in Mehrzahl ist, Mehrzahl in einem ist, so ist die Ehe eins in Mehrzahl, Mehrzahl in eins. Da sehen wir, wie bedeutsam das ist, dass eine Ehe im Bilde Gottes geschaffen ist. Die Ehe ist eine Vereinigung zweier Menschen verschiedenen Geschlechts. Nicht desselben Geschlechts, sondern verschiedenen Geschlechts. Sie gehören zusammen, obwohl sie verschieden sind. So gehört Gott zusammen, obwohl eine gewisse Verschiedenheit unter ihm ist. Der Vater ist nicht der Sohn nicht der Vater, beide nicht der Heilige Geist, aber sie gehören zusammen und sind ein Wesen. Weiter noch einige Gedanken, bevor wir abschließen. Ehe ist eine Hingabe. Wenn wir im ersten Buch Mose lesen, ein Mann wird seiner Frau anhangen, er wird seine Eltern verlassen und seiner Frau anhangen, dann ist nach dieser Aussage bereits die Ehe als eine verbindliche Zuwendung aufgefasst. Sie leben nicht nur wie zwei Individuen in einem Haus unter einem Dach und schlafen gelegentlich zusammen, wie das manchmal bei einer Ehe ist, sondern der eine wendet sich dem anderen zu, hängt an ihm. Es ist Gott selbst, der zur Frau sagt, im dritten Kapitel von 1. Mose, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein. Das ist gut so. Und zum Manne sagt Gott, liebe deine Frau, in Epheser Kapitel 5. Das heißt, die Ehe ist von Gott aus aufgefasst als eine gegenseitige Zuwendung, ein sich gegenseitiges Annehmen, eine gegenseitige Hingabe. Zum Neunten. Ehe ist ein Kraftmittel in unserem Leben. In 1. Mose 2 sagt Gott, ich will dem Menschen eine Gehilfin machen. Das will heißen, dass Adam schwach war. Er brauchte Hilfe. Und von der Frau sagt Gott, dass sie Rettung braucht. In Epheser Kapitel 5 heißt es, dass Jesus der Retter der Gemeinde ist, der Retter des Leibes. Und in dieser Weise ist er das Vorbild für den Mann, dies ist im Ehetext dort, so soll der Mann der Retter der Frau sein. Die Frau ist schwach. Auch Petrus deutet an, dass die Frau das schwächere Gefäß ist. Sie braucht also eine Krafthilfe. Und die Ehe ist als ein Kraftmittel gedacht, wo einer dem anderen hilft. Eine Ehe, die dieses nicht kennt, ist eine schwache Ehe, es bröckelt in allen Ecken und natürlich leiden beide darunter. Und ein letztes, zehntens. Ehe ist Knechtschaft. Und genau das will man heute nicht. Man will frei sein, zu kommen und zu gehen. Wir haben heute eine Überbetonung des Freiheitswillens. Und diese Überbetonung führt zur Einsamkeit und zur Zerbröckelung der Gesellschaft. Ich nehme an, es ist immer noch so, denn die Zeiten sind zum Schlimmeren fortgeschritten, aber schon vor Jahren hieß es, der größere Anzahl der deutschen Wohnungen kannte nur eine Person. Die Haushalte kannten nur eine Person. Das heißt, die Ehescheidung und das Alleinerleben führt zur Einsamkeit. Wenn Gott die Ehe schuf, dann ist das eine Gebundenheit, die uns verpflichtet. Paulus sagt in 1. Korinther 7, von einer gläubigen Frau, wenn ihr ungläubiger Mann sie verlässt, dann ist sie nicht gebunden. Mit anderen Worten, die Ehe war eine Bindung. Und da ist das Wort gebraucht, das an Knechtschaft erinnert oder ein Gefangensein. Wer heiratet, kommt in ein Gefängnis hinein. Es ist ein gutes Gefängnis. Es ist ein Paradies, aber es ist ein Gefängnis, eine Gebundenheit. Wer Christ wird, kommt in ein Gefängnis hinein. Er ist gebunden an seinen Gott. Er darf nicht für sich selbst leben. Die Ehe ist lebenslänglich. Wer heiratet, kommt lebenslänglich ins Gefängnis. Aber eben in diesem Gefängnis ist viel größere Freude und Freiheit als außerhalb. Man kann nicht einfach so ausbrechen. Auch Sprüche Kapitel 31, wo von der vorbildlichen Ehefrau die Rede ist, heißt es, dass sie ihm lebenslang ihrem Manne Gutes erweisen wird. Salomo setzt die lebenslängliche Ehe voraus. In Römer Kapitel 7 lesen wir Folgendes. Römer Kapitel 7 ab Vers 1. Seid ihr darüber in Unkenntnis, Brüder, denn ich rede zu Gesetzeskundigen, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist für die Länge der Zeit seines Lebens. Denn die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden, geknechtet. Sollte der Mann aber sterben, ist sie frei vom Gesetz, das den Mann betrifft. Dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird, nur ein Mann auf einmal. Sollte der Mann aber sterben, ist sie vom Gesetz frei, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Hier sagt Paulus deutlich, unter einem anderen Vorzeichen, dass die Ehe eine lebenslängliche Einrichtung ist. Dieses ist ein Schutz für uns Menschen. Fügen wir uns diesem, bleiben wir in dieser Schule, dann kann Gott diese Ehe gebrauchen, um uns in das Bild Christi zu gestalten, über den wir wieder in Gottes Ebenbildlichkeit zurückgestaltet werden.